herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Verdauungscouch, eurem Podcast für fachlich fundierte Diskussionen von Themen rund um Magen und Darm, direkt aus unserer gastroenterologischen Praxis und das alles in leicht verdaulich. Nun, macht es euch gemütlich und lasst uns gemeinsam in die faszinierende Welt des heutigen Themas eintauchen.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Zuhörer, heute begrüßen Sie auf der Verdauungscouch Joachim Labens aus Siegen und
Ralf Hofeins aus Heidelberg-Mannheim.
Wir haben uns für die heutige Folge ein besonderes Format ausgesucht. Und zwar werden wir heute ein Experteninterview machen mit Diskussion dabei. Und es geht um das große und wichtige Thema des Magenkarzinoms. Viele sind davon betroffen oder zumindest bedroht. Herr Hofeins, wie häufig ist das überhaupt in Deutschland und wie kann man das so im internationalen Vergleich sehen?
Also vielleicht muss man vorausschicken, dass das, was wir unter Magenkarzinom heutzutage verstehen, auch ein Teil der Speiseröhre beinhaltet. Also den Übergang von der Speiseröhre in den Magen, der ist ausgekleidet, auch mit Schleimhaut. Und erst weiter oben mit so einer etwas härteren Deckschicht, die wir als Plattenepithel bezeichnen. Und genau an dieser Ecke, und deswegen sage ich es, sind heute die meisten Magenkarzinome, also Übergangskarzinome von der Speiseröhre in den Magen. Wenn man sich überlegt, wie viele Patientinnen und Patienten betrifft es jedes Jahr, dann kommt man wahrscheinlich auf eine Größenordnung, wenn man beides zusammennimmt, ja, von 20.000 bis 25.000. So genau weiß man das gar nicht, weil die Klassifikation in den Tumorregistern da manchmal ein bisschen durcheinander geht. Ja. Kann durchaus sein, dass viele dieser Patientinnen als Speiseröhrentumoren klassifiziert sind. Aber Sie sehen 25.000 Erkrankungen pro Jahr, von denen leider nicht alle geheilt werden können. Das ist viel zu viel und immer noch ein großes Thema. Aber vor 100 Jahren waren die Tumoren im Magen an sich drin. Da gab es das ganz wenig am Übergang. Und jetzt rutscht es immer weiter nach oben. Die Hauptzahl der Patienten in Deutschland hat mittlerweile einen Tumor an diesem Übergang. Und wir liegen damit weltweit wahrscheinlich so im Mittelfeld. Es gibt Gegenden, das sind Magenkarzinome extrem häufig. Da gibt es Vorsorge. Stichwort Japan. Und dann gibt es Gegenden, da ist es deutlich seltener als bei uns.
Wenn das eine solche häufige Erkrankung ist, dann muss man ja eigentlich mehr darüber sprechen. Wir sprechen immer sehr viel über Darmkrebs. Wie ist so die Relation Magenkrebs, Darmkrebs in der Häufigkeit?
Ja, ich würde sagen 3:1. Also Darmkrebs nach wie vor dreimal häufiger als der Magen-Speiseröhrenkrebs. Aber dreimal häufiger heißt nicht, dass es ein seltener Tumor ist. Darmkrebs ist halt super häufig, leider immer noch. Aber mit Magen-Speiseröhrenkrebs haben wir leider ein großes Gesundheitsproblem in Deutschland nach wie vor.
Welche Menschen sind denn gefährdet? Wer sollte denn dran denken, dass er irgendwo Kandidat sein könnte für einen solchen Krebs?
Ja, es gibt kein so richtiges Profil von Patienten, die gefährdet sind. Fangen wir mal an mit vererbtem Magenspeiseröhrenkrebs. Bei Darmkrebs ist es etwas häufiger, bei Magenkrebs sehr, sehr selten. Das unter 100 Patienten vielleicht mal ein oder zwei Patienten, wo das erblich ist. Also man sollte, glaube ich, ein bisschen drauf achten, wenn man ein oder zwei Verwandte hat, die so ein Magenkarzinom im eigentlichen Magen drin hatten, vielleicht in jüngeren Jahren eher mal früher zu einer Magenspiegelung zu gehen. Aber die meisten Patienten, zunehmend auch jüngere, bekommen diese Erkrankung aus voller Gesundheit. Es gibt so Risikofaktoren, dieses Magenbakterium, wie es im Volksmund heißt. Der Helicobacter ist so ein klassischer Risikofaktor. Die Ernährung war ein Risikofaktor für gepökeltes Fleisch. Bestimmte Ernährungsgewohnheiten sind sicherlich Risikofaktor. Verzehr von viel gepökeltem Fleisch. Aber im Endeffekt sehen wir, und das ist leider eine der häufigsten Zunahmen, viele Menschen, viele junge Männer auch, die durch ständigen Rückfluss von Magensaft, von Magensäure in die Speiseröhre eine Neigung haben, diese Übergangstumore, also Magen-Speiseröhre-Übergangstumore zu entwickeln. Und hier ist ein Symptom, die Schluckstörung ganz vorneweg zu nennen. Jede Form von länger anhaltender Schluckstörung gehört nach meinem Dafürhalten relativ zügig abgeklärt. Ja. 3-4 Wochen, es rutscht nicht richtig, hat womöglich Schmerzen beim Schlucken, dann sind Sie so lieb, gehen Sie zum Hausarzt, lassen Sie sich die Überweisung geben, lassen Sie sich eine Magenspiegelung machen.
Das ist ja in Deutschland nicht so ganz einfach. Wenn ich einen Termin für eine Magenspiegelung haben will, im Bereich der gesetzlichen Krankenkasse, warte ich ja oft 6-8 Monate drauf. Macht es nicht Sinn, dass man irgendwo auch Menschen, die keine Beschwerden haben, ihnen irgendwann rät zu einem gewissen Lebensalter, lass doch auch mal eine Magenspiegelung machen. Wenn Patienten zu mir kommen und wollen eine Vorsorgeuntersuchung für den Darm haben, ich spreche jedes Mal darüber, sollte man da nicht gleich eine Magenspiegelung mitmachen? Was halten Sie davon?
Also ich finde es eigentlich ganz gut. Ich meine, man hat den Schlaf ohnehin schon und kann die Magenspiegelung mitmachen. Sie sprechen einen wunden Punkt an. Wir haben lange Vorlaufzeiten für diese Untersuchungen. Und ich meine, da ist es halt einfach immer wichtig, auch drauf zu bestehen. Jeder hat so einen Fürsprecher im Gesundheitssystem. Das ist womöglich der Hausarzt. Der hat seine Zuweiserstruktur und kann anrufen und kann sagen, du, das ist dringend. Ja, das ist nichts von der Stange. Dieser Mann, diese Frau hat starke Schluckschmerzen. Ich möchte das in den nächsten 3-4 Wochen abgeklärt haben. Und da habe ich schon die Erfahrung, dass man es dann möglich machen kann, auch mal in der Zeit eine Magenspiegelung zu bekommen. Ja, ich glaube, da muss man einfach hinterher sein. Aber Sie haben recht, wenn man jetzt ohnehin zu einer Darmspiegelung geht, gelegentlich Magenbeschwerden hat, warum sollte man das nicht mitmachen? Man ist in Narkose, in Anführungsstrichen, man liegt da schon. Ich glaube, dann ist es schnell mitgemacht. Also meine Devise wäre lieber eine Endoskopie mehr an der Stelle als eine zu wenig. Je mehr Symptomatik, desto nachhaltiger würde ich die Empfehlung auch geben.
Ja, macht aus Ihrer Sicht nicht invasives Screening auf Helicobacter Sinn? Also ich meine, wir machen ja Stuhltests auf okkultes Blut. Wir können auch einen Stuhltest auf Helicobacter machen oder einen Atemtest. Macht das in irgendeiner Art und Weise Sinn in diesem Kontext? Früherkennung des Magenkarzinoms, Früherkennung von Gefährdeten?
Also ich glaube hinsichtlich des Magenkarzinoms nicht unbedingt, weil die allerwenigsten Magenkarzinomen mittlerweile so über diese klassische Kaskade chronische Helicobacter laufen. Wir haben in Deutschland eher dieses Problem der am Eingang des Magens sitzenden Tumoren. Und da würde man, glaube ich, wenn man wachsamer auf seine Schluckgewohnheiten achtet, mehr Patientinnen und Patienten rekrutieren für eine Therapie als durch so ein Screening. Wie es ja in anderen Ländern durchaus üblich ist. Japan, Magenkarzinom, Endoskopie, Screening. Bei uns ist das nicht der Fall und im Leistungskatalog der GKV.
Vielleicht kommt das ja eines Tages nochmal, wenn die Tumoren häufiger werden. Denn das ist ja, eigentlich ist es ja einfach mit der Koloskopie zu kombinieren. Ja. Was raten Sie Menschen, die eine familiäre Belastung haben? Meinetwegen Vater oder Mutter oder Großvater hat irgendwo ein Magenkarzinom gehabt. Sollte man da in irgendeiner Art und Weise screenen, also die asymptomatischen Menschen untersuchen? Und wenn ja, was für ein Lebensalter würde man denn da empfehlen?
Also man kann ja dezidiert an dem Tumor der Eltern überprüfen, ob das ein erblicher Tumor ist, ja. Und in der Regel sind es ja Patienten, die Eltern meine ich jetzt, die es vielleicht mit 50 oder so hatten. Und wenn ich jetzt so einen Patienten neu habe im jungen Alter, vielleicht 45, 20-jährige Kinder, dann würde ich da dran denken und dann sollte man das und das kommt auch mehr und mehr in den Leitlinien jetzt, einfach überprüfen. Das heißt, wir müssen als Ärztinnen und Ärzte dran denken, da eine Überprüfung auf Erblichkeit zu starten. Das ist ein Anruf beim Humangenetiker, dann bekommt der Patient einen Termin, bekommt Blut abgenommen und dann kann man das alles gut überprüfen. Und wenn dem so ist, gibt's auch für die Kinder, für die Verwandten Beratungen und dann halt Endoskopieprogramme. Da muss ich selbst immer blättern, ob das dann schon mit 25 oder mit 30 losgeht. Aber das wäre dann die Empfehlung, Verwandte entsprechend frühzeitig zu endoskopieren.
Okay, ich glaube, das sind schon mal ganz wichtige Informationen, dass daran denken, dass man auch, wenn man sich gesund fühlt, doch vielleicht etwas in sich haben könnte und wenn es nur ein Risiko ist, ein Magenkarzinom zu bekommen. Jetzt kommen wir zu der Situation, jetzt haben wir ein Magenkarzinom diagnostiziert. Und es ist immer so schwierig mit den Patienten zu besprechen, ja, wir haben das jetzt festgestellt, dann kommt die Frage, ja, warum operiert er das nicht raus? Warum machen wir überhaupt Staging-Untersuchungen? Wofür ist das wichtig? Was kann man dem Patienten mit auf den Weg geben, warum das durchgeführt wird und was durchgeführt werden soll?
Ich glaube, wenn ich als Patient die Diagnose Magenkarzinom kriege, ist der erste Reflex, das muss weg und ich lasse mir das operieren. Und dieser Reflex ist mehr als verständlich. Aber wir müssen uns vor Augen halten, dass die Operation, und das wissen wir von früher, selbst von tollen Chirurgen, nur die wenigsten Patienten von der Krankheit definitiv heilt. Und dann war die große Frage, was kann ich tun, um meine Heilungschancen zu vergrößern? Und da ist eben die Chemotherapie vor der Operation ganz entscheidend. Das wurde eingeführt, ja, denke ungefähr vor 20, 22 Jahren in Deutschland. Es gibt mittlerweile sehr weit entwickelte und ambulant gut durchführbare medikamentöse Therapien. Und das wäre der erste Punkt, den ich machen würde. Sobald dieser Tumor die oberflächliche Schicht des Magens durchbrochen hat, also so in der Muskelschicht, in der eigentlichen Magenmuskelschicht ist, sollte man nach meinem Dafürhalten eine Vorbehandlung machen. Das dauert 8 Wochen. Das sind 4 ambulante Sitzungen. Und ich kann damit meine Heilungschancen verdoppeln. Nur durch diese Chemotherapie vor der Operation. Es gibt mittlerweile neuere Medikamente. Ich kann das mit neueren Medikamenten noch weiter verbessern. Da müssen wir gar nicht ins Detail gehen. Aber das müssen wir unseren Patienten zurufen, dass die sofortige Operation ist nur die halbe Miete. Ich muss vor der Operation diese 8 Wochen Therapie unbedingt empfehlen. Der Patient sollte das wissen. Wenn es irgendwie geht, sollten wir ihn dazu ermutigen, weil, und das ist der nächste Punkt, Patient sagen kann, ich mache eine Therapie, aber ich mache die nach der Operation. Und da haben wir gelernt, dass das nicht mehr so gut wirkt wie vor der Operation. Das heißt, das ist keine gute Alternative. Also summa summarum, es gehört sich ein Magentumor, der nicht nur ganz oberflächlich klein ist, sondern der in die Wand des Magens eingedrungen ist, vorbehandelt mit 8 Wochen Chemotherapie und erst dann operiert. Das bietet die besten Heilungschancen momentan. Alles andere ist nur die zweite oder drittbeste Lösung.
Wie finde ich denn sowas raus? Wenn ich eine Endoskopie mache, dann gucke ich ja nur auf die Schleimhaut drauf. Dann weiß ich ja gar nicht, wie tief dringt das da ein. Was müssen da so alles für Untersuchungen gemacht werden, um eben eine klare Situation zu haben, dass man irgendwo sagt, das kann man primär operieren oder da muss man eine Chemotherapie machen oder da macht weder eine Operation akut oder im weiteren Verlauf Sinn. Sind ja immer eine ganze Reihe Untersuchungen da und die Patienten verstehen das oft nicht. Was würden Sie empfehlen, was man bei der Diagnose Magenkarzinom an Untersuchungen machen muss?
Ich denke, 2 bis 3 Untersuchungen sind entscheidend. Die Magenspiegelung haben wir ja, die war vielleicht beim niedergelassenen Gastroenterologen. Und dann macht man eine weitere Endoskopie. Und zwar mit einem Gerät, wo so ein Ultraschallgerät aufsitzt. Und mit diesem Ultraschallgerät kann man eben nicht nur die Magenwand von innen anschauen, sondern Sie können mit dem Ultraschall durch die Wand leuchten und sehen dann, wie tief dieser Krebs in die Wand des Magens eingewachsen ist. Und ich hatte es schon angedeutet, sobald die eigentliche Muskelschicht ja in Beschlag genommen ist, würde man diesen Tumor als fortgeschritten bezeichnen. Ich habe ja, wenn ich von innen komme, von den Magen von innen mal ausleuchte, habe ich eine Schleimhaut und dann habe ich Bindegewebe und dann kommt die Muskelschicht. Und diese Muskelschicht ist eben ein ganz wichtiger Punkt. Wenn die befallen ist, soll ab diesem Zeitpunkt gehört nach meinem Dafürhalten eine Chemotherapie vor der Operation empfohlen. Untersuchung Nummer 1 ist das. Untersuchung Nummer 2 ist, wie kann ich wissen, dass außerhalb des Magens der Krebs nicht gestreut hat? Und das kann ich nur machen, wenn ich eine Computertomographie habe. Um es da einfach zu halten, macht man von der Lunge bis zum Becken eine Computertomographie, schaut sich alle Organe an, schaut, ob und wo Lymphknoten vergrößert sind. Und die dritte Untersuchung, ich habe gesagt 2 bis 3 Untersuchungen, die dritte Untersuchung, die würden wir unbedingt empfehlen, wenn man einen größeren Magenkrebs hat. Man macht eine Bauchspiegelung, das heißt, es ist mit einer Übernachtung zu machen. Man schaut sich die Bauchhöhle an, um sicher zu sein, dass die Bindegewebsschicht, die alle inneren Organe überkleidet, dass da keine kleinen Metastasen, also Abschilferungen von dem Krebs vorhanden sind. Das gehört heute eigentlich mit dazu und deswegen empfehlen wir es auch bei Patienten, die einen Tumor im eigentlichen Magen haben. Sitzt der Tumor sehr stark Richtung Speiseröhre, kann man das Ganze wahrscheinlich lassen. Aber wenn so ein Magenkarzinom ist im Magen drin oder so Richtung Speiseröhre sitzt, dann sollte man eine Bauchspiegelung machen. Wie gesagt, eine Übernachtung, das ist keine große Sache. Man kennt ja so Laparoskopien, wo der Blinddarm und die Gallenblase rausgemacht wird. Mit 1, 2 solchen kleinen Stichen ist das Ganze geklärt.
Sie hatten ja schon erklärt, dass sich die Therapie nach diesem Staging, was Sie gerade so schön beschrieben haben, richtet, also wie ausgedehnt, vor allen Dingen in der Tiefe ausgedehnt, ist das Magenkarzinom oder hat es letztendlich gestreut? Spielen auch noch andere Faktoren für die Therapie eine Rolle? Es gibt ja so, sagen wir mal, den besonders bösartigen und aggressiven Magenkrebs, dieses Siegelringzellkarzinom, verglichen mit etwas vielleicht weniger aggressiven Adenokarzinomen. Spielt das eine Rolle für die Therapie oder ist das völlig nebensächlich?
Ja, da sprechen Sie einen wichtigen Punkt an. Ein Magenkrebs ist eben nicht gleich mehr ein Magenkrebs. Wenn wir heute einen Patienten behandeln, dann schauen wir uns an, was dieses Magenkarzinom vielleicht zum Wachsen gebracht hat. Und da ist jetzt weniger Siegelringzellen, also die Beschreibung unter Mikroskop interessant, sondern da schauen wir uns die molekularen Veränderungen an, also Genveränderungen. Und da gibt's eben 4 oder 5 bestimmte Merkmale, die wir ganz gezielt suchen, weil diese Merkmale, wenn wir sie finden, erlauben eine bestimmte Therapie zusätzlich zur Chemotherapie einzusetzen. Also das sieht dann so aus, dass man sagt, die Chemotherapie ist relativ klar, sind 2, 3 Medikamente, aber wir können zusätzliche gezielte Therapien dazugeben zu dieser Therapie, die sie besser wirken lässt. Und diese gezielten Therapien, die richten sich eben nach den genetischen Veränderungen in den Krebszellen. Und das ist heute eigentlich ein Standard, dass man nicht nur schaut, ist das jetzt ein Magenkrebs oder ist es vielleicht was ganz anderes, sondern man hat einen Magenkrebs und da werden 4 oder 5 verschiedene Gene untersucht und die erlauben uns, gezielte Therapien zusätzlich zu machen. Das ist eigentlich erst seit 5, 6 Jahren so. Und die Entwicklung ist an der Stelle rasant, wo wir heute noch sagen, wir schauen 4 Sachen nach. Im Oktober kommt die nächste Studie, dann sind es 5. Nächstes Jahr die übernächste. Das heißt, das geht jetzt ganz schnell. Ich rechne damit, dass wir mit jedem Jahr, was ins Land geht, wahrscheinlich neue Genveränderungen haben, die man gezielt behandeln kann. Und das geht so weit, dass wir heute wahrscheinlich sagen können, ja, bei etwa der Hälfte bis 2/3 der Magenkarzinome, ich spreche jetzt nur mal von Patienten, wo der Tumor metastasiert hat, da können wir mit Immuntherapie arbeiten. Wir haben andere gezielte Medikamente. Es ist hochkomplex und da brauchen Sie einfach eine sehr ausführliche Beratung, die wir jetzt an dieser Stelle in diesem Podcast nicht im Detail machen können oder wollen. Aber vielleicht nur so viel als Tipp, fragen Sie nach, sind in meinem Magenkrebs genetische Veränderungen untersucht worden? Weil da haben wir Therapiemöglichkeiten. Wenn Sie noch nicht zulasten der Krankenkasse rezeptierbar sind, dann vielleicht in Studien verfügbar. Deutschland hat eine sehr, würde man so sagen, gute Studienkultur, auch für Magenkrebs. In Deutschland sind sehr viele Dinge entwickelt worden, klinisch. Und das können Sie nutzen, das können Sie einfordern. Fragen Sie danach, ist mein Magenkrebs genetisch untersucht worden?
Das finde ich einen ganz, ganz wertvollen Tipp. Und ich glaube, das sind ja auch die wesentlichen Fortschritte, die wir nicht nur beim Magenkarzinom, sondern auch bei vielen anderen Krebsarten in den vergangenen Jahren gemacht haben. Und das verspricht ja für die Zukunft noch viel mehr, was das angeht. Natürlich kann man auch die Frage stellen, jetzt hat jemand schon ein Magenkarzinom vielleicht metastasiert seit einem Jahr oder anderthalb. Kann man sowas auch im Nachhinein untersuchen, dass man irgendwo am Operationsgewebe oder sowas nochmal schaut, gibt es da genetische Veränderungen?
Ja, jederzeit. Es ist teilweise sogar so, dass wir sagen, nehmen wir an, ein Patient wird seit einem Jahr behandelt mit dem Medikament X und es gibt jetzt ein neues Medikament. Dann entnehmen wir oft nochmal eine Probe. Das kann man mit einer feinen Nadel aus der Leber machen oder wenn der Tumor im Magen noch vorhanden ist und untersuchen es neu. Also es ist mehr und mehr so, dass wir auch im Laufe einer Erkrankung öfter mal noch eine Probe entnehmen, direkt aus dem Körper, also nicht aus dem Präparat, was in der Pathologie liegt, sondern wir entnehmen eine Probe aus der Leber, aus dem Magenkrebs und untersuchen die neu, um den Patienten halt hier mehr Möglichkeiten, mehr Therapiemöglichkeiten anzubieten. Wir leben in einer Zeit, wo sich das Feld in der Tumortherapie so rasch entwickelt, dass wir oft dazu gezwungen sind, wiederholte Proben zu entnehmen, um halt einfach unser Therapieangebot zu erweitern.
Was ja Sinn macht, wenn es um das eigene Leben geht. Ich glaube, dann sollte man vor sowas nicht zurückscheuen. Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Information, dass man auch mit, wenn man mit Krebs lebt, es durchaus Sinn macht, immer wieder einmal nachzufragen, welche Fortschritte sind gemacht. Könnten Sie jetzt so aus dem Stegreif aktuelle Studienprojekte nennen, die vielleicht nochmal irgendwo in die Zukunft weisend Verbesserungen bringen?
Also es werden jetzt in den nächsten 6 Wochen auf einem europäischen Krebskongress neue Daten zu einem neuen Medikament gezeigt. Sie wissen ja, wie das ist, da gibt es dann Pressemeldungen, da weiß man es schon 6 Wochen vorher, dass diese Studie ein neues Medikament bringt. Und dann haben wir ja immer den Zeitverzug, bis so ein Medikament dann nicht nur in der Studie, sondern auch ganz normal auf dem deutschen Markt ist. Und der Zeitraum wird oft halt durch weitere Studien ausgefüllt. Also ich wollte jetzt keine von diesen komplizierten Namen nennen, sondern einfach mal den Mechanismus, wie das ist, wenn ich jetzt eine Studie habe, ich sehe, kann die Patienten die Heilungschancen verbessern und der Patient fragt zu Recht, und wann darf ich das jetzt bekommen? Und wir haben halt diesen Prozess in Deutschland oder in Europa, das Zulassungsverfahren, die europäischen Behörden lassen dieses Medikament dann vielleicht nach einem Jahr zu. Und diese Zeit, die müssen wir überbrücken, schreiben dann teilweise Anträge an die Krankenkassen, bitten darum, dass dieses Medikament schon früher eingesetzt wurde. Oder wir haben dann Studien, wo wir dem Patienten dieses Medikament anbieten können. Das bewegt sich ständig und ihre behandelnden Ärztinnen und Ärzte müssen da halt einfach auf dem Laufenden sein. Und ich glaube, sie sollten sich auch nicht scheuen, vielleicht mal in einer größeren Universitätsklinik in der Nähe nachzufragen, was habt ihr in Studien, könnt ihr noch ein bisschen mehr untersuchen. Das ist einfach so spezialisiert, dass man in größeren Kliniken Kolleginnen und Kollegen hat, die sich speziell damit auseinandersetzen und die genau wissen, da gibt's was in Hamburg, in München, in Berlin, da kannst du hingehen, wenn du aus der Nähe bist, die ihn da sicherlich auch unter die Arme greifen können.
Als betreuender Arzt sollte man sich auch nicht scheuen, den einen oder anderen Experten mal anzurufen, weil ich glaube, niemand kann in der Onkologie, in der Breite, der, sagen wir, in der Routineversorgung tätig ist, alles wissen, was läuft und wohin die Reise geht. Ich glaube, da ist diese Expertenkonsultation ein ganz, ganz wichtiger Punkt. In dem Zusammenhang, wie sehen Sie den Stellenwert von Leitlinien zum Magenkarzinom? Gibt es ja eine aktualisierte Leitlinie, die sich auch jeder angucken kann. Ist das Schnee von gestern oder ist das etwas, was man tatsächlich auch in den nächsten Jahren dann sorgenfrei anwenden kann?
Also ich glaube, wir leben in einer Zeit, wo eine Leitlinie alleine nicht mehr reicht. Wir haben ja in Deutschland extrem hochqualitative Leitlinien. Die heißen dann S3-Leitlinien, die unter Einbeziehung aller Fachgesellschaften, viele Expertinnen und Experten, entstehen. Die werden aber so gründlich bearbeitet, dauern eben so lang, dass sie oft nicht mehr so flexibel sind. Ja, das heißt, auf Neuerungen zu reagieren, ist dann durch die Methodik schwer. Deswegen brauchen wir weiterhin diese Leitlinien, diese S3-Leitlinien, aber wir haben oft von Fachgesellschaften Leitlinien, die schneller entstehen können. Ja, wo dann 7, 8 Experten das schnell zusammenstellen können, sobald sich was Neues ergibt. Und da haben wir in Deutschland, ich nenne die mal Onkopedia-Leitlinien, die diese S3-Leitlinien sicherlich ergänzen. Die Onkopedia sind viel kürzer, sind schneller veränderbar. Und wenn Sie jetzt zum Beispiel mal schauen, die Onkopedia-Leitlinien sind im August fürs Magenkarzinom abgedatet. Die S3-Leitlinien sind immerhin vom Mai, aber die werden sich die nächsten 12 Monate nicht so schnell ändern. Und die Onkopedia ändert sich vielleicht bis dahin 2, 3 Mal. Also man braucht beides. Ich persönlich empfehle, wenn man auf dem ganz aktuellen Stand sein will, Onkopedia. Wenn man es aber mal gründlicher nachlesen will, die Methodik verstehen und so weiter, vielleicht eher für Ärztinnen und für Ärzte, dann die S3-Leitlinien zu lesen. Das ist das, was ich meine damit. Wir brauchen heute wahrscheinlich verschiedene Leitlinien, denen man auch gut vertrauen kann. Und da stehen für mich in Deutschland diese beiden Leitlinien halt ganz vorne.
Ja, Herr Hofeins, die Zeit vergeht im Flug. Also ich bedanke mich zunächst mal bei Ihnen für dieses wunderbare Gespräch und ich glaube auch unsere Zuhörer werden davon sehr profitieren. Wir haben gelernt, dass das Magenkarzinom in Deutschland relativ häufig ist, 20.000 bis 25.000 Erkrankungen, dass es einen gewissen Shift gegeben hat vom Magen hin zum Übergang Speiseröhre-Magen, dass es Risikofaktoren gibt, wie die familiäre Belastung, die Helicobacter-Infektion oder auch den Reflux, bei denen man individuell sein Risiko einschätzen sollte. Und wir haben durchaus festgehalten, dass man sich großzügig untersuchen lassen sollte, mit einer Magenspiegelung, insbesondere dann, wenn man zu den Risikogruppen tatsächlich gehört. Die Therapie hat riesige Fortschritte gemacht und das Design der Therapie hängt im Wesentlichen davon ab, dass man den Tumor sehr genau beschreibt, dass man genetische Untersuchungen macht, die man auch im Nachhinein noch machen kann, dass man schaut, wie ausgedehnt der Tumor ist und dann entscheidet, operiere ich das? Mache ich vorher eine Chemotherapie oder mache ich vielleicht, wenn es metastasiert ist, nur eine Chemotherapie? Kann ich Immuntherapien einsetzen, die bestimmte Dinge angreifen in diesem Tumorgewebe? Wir haben darauf hingewiesen, dass es absolut Sinn macht, sich hier auch einen Expertenrat zu holen. Universitätskliniken bieten das ja häufig an. Dort laufen oftmals auch aktuelle Studienprojekte, die dann in die Zukunft gerichtet sind. Insgesamt haben wir die Prognose des Magenkarzinoms deutlich verbessern können im Vergleich zu früheren Zeiten und für alle, die davon betroffen sind. Es macht keinen Sinn aufzugeben, sondern es macht immer Sinn zu fragen, gibt es vielleicht neue Entwicklungen? Ich danke Ihnen, Herr Professor Hofeins, dass Sie uns als Gesprächspartner heute zur Verfügung gestanden haben. Ich danke allen Zuhörern, dass Sie dabei waren und wir würden uns sehr freuen, wenn Sie in 14 Tagen wieder auf der Verdauungscouch Platz nehmen würden zum nächsten Podcast.
Der Podcast Die Verdauungscouch ist auf allen üblichen Podcast-Plattformen zu hören. Abonniert uns einfach und liked uns, um keine Folge zu verpassen und hinterlasst gerne eine Bewertung. Wenn ihr uns Gedanken mitteilen wollt oder Themenvorschläge für weitere Folgen habt, dann könnt ihr dies gerne auf unserer Webpage unter www.verdauungscouch-podcast.de hinterlassen. Wir freuen uns auf euer Feedback. Bleibt gesund und denkt dran, eine gute Verdauung, die beginnt im Kopf.